Hola y bienvenidos de nuevo aquí al Coche Escoba. Bueno, ya hemos entrado en la segunda semana de la Vuelta a España y nos ha dejado pero de todo. En la montaña apareció Jay Vine, que volvió a demostrar que en las cimas no se perdona nada. También Juan Ayuso descargó su frustración con una gran victoria en solitario y todo indica que pronto lo hará con el maillot del Lidl. En el llano, Philipsen repitió con un sprint explosivo, confirmando que no habrá llegada masiva sin su firma. Y después llegó la etapa de la Larra del Agua, donde Vine se impuso de nuevo y Vingegaard recuperó el maillot rojo, devolviendo la carrera a un duelo de gigantes. Y cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, Bilbao nos regaló lo insólito. Una protesta en la meta obligó a neutralizar la undécima etapa sin vencedor declarado, pero sí con un Tom Pidcock desatado, dejando claro que en esta vuelta hay que contar con él. Entre abandonos, batallas en las cimas y finales al sprint, la vuelta sigue ofreciendo un menú de drama y velocidad. Y lo mejor aún está por venir. Prepárense, que comienza otra etapa del Coche Escoba.
So, muchas gracias, Carlos, schon wieder. Also, ich fand die Einleitung letzte Woche so gut, dass ich Carlos gesagt habe, ich werde hier noch öfter was bestellen bei dir. Hat er gesagt, alles klar. Dann habe ich gestern wieder was bestellt. Dann kam erstmal ein Bild von so einem professionellen Aufnahmemikro und er meinte, ich habe jetzt hier upgegradet. Also, für spanische Einleitung haben wir jetzt einen Mitarbeiter. Herzlich willkommen, Carlos. Dankeschön. Du hast dich im Besenwagen trotzdem verirrt, wie immer. Mein Name ist Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und mein Name ist Andi Stauf.
Und wir befinden uns in Vuelta Woche 2. Hallo, meine Freunde. Wie geht's euch?
Ja, Anfang mal. Wie geht's dir?
Schwer auszuhalten. Aber...
Was jetzt? Kontext muss jetzt selber geben.
Ja, gut. Ich meine, wenn wir gerade schon über die zweite Woche der Vuelta sprechen, ich weiß nicht, was ihr sonst meint, aber das kann ich nur schwer ertragen, was da gerade so abläuft.
Okay, dazu kommen wir später.
Ja, ansonsten herzlichen Glückwunsch, Paul.
Ja, genau.
Du hast jetzt trotzdem nicht beantwortet, wie es dir geht, Andi. Bist du gestresst? Geht?
Ja, klar bin ich gestresst. Guck dir das doch mal an, was da in Spanien los ist.
Also nur Spanien stresst
dich. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll.
Hä? Nur Spanien stresst dich.
Ja, ansonsten bin ich ja kurz vorm Urlaub. Dementsprechend halbwegs entspannt.
Ja, die nächsten zwei Wochen werden wir ohne Andi verbringen.
Andi macht Spezialurlaub.
Ja, Urlaub Speziale, genau. Der macht Hundeurlaub.
Endlich mal ins Trainingslager.
Ja, du musst eigentlich machst nur Urlaub, um mal richtig schön viel Zeit mit dem Hund zu verbringen.
So sieht's aus.
Ja. Wir sagen immer ein bisschen mysteriös, ihr kennt's. Ja, jetzt herzlichen Glückwunsch, Paul. Titelverteidigung, Deutscher Meister Gravel 2024 und 25. Ja. War auch ein bisschen emotional, oder?
Ja, also Titelverteidigung ist ja immer, also ich habe noch nicht so oft einen Titel verteidigt, deswegen weiß ich nicht, wie das so ist. Also ich sag mal so, ich glaube Philipp Weitzheim, der irgendwann den 5. Mal hintereinander deutscher Gravelmeister oder Crossmeister geworden ist, oder Marcel Meisen, der lässt es irgendwann nach mit dem emotional sein. Aber jetzt so beim zweiten Mal, war schon eine gewisse Emotion da, ja.
Auch starke Konkurrenz, gutes Rennen, so.
Ja, hat Spaß gemacht. War schade, dass so ein, zwei Leute gefehlt haben. Der gute Lukas Baum, der sich ja hat. Es erzählt ja wahrscheinlich selber mal, warum er nicht gefahren ist. Eventuell ist auf jeden Fall auch eine lustige Geschichte, weshalb er nicht gefahren ist. So viel kann man schon mal spoilern.
Wir können ja vielleicht versuchen, eine Voicemail hier einzuholen.
Ja, ich weiß nicht, ob er sich dazu äußern möchte.
Das werden die Leute ab jetzt hören oder nicht.
Ja, genau, Jonas Koch war da vom Red Bull Bora Hans Grohe, der hatte leider einen Platten. Aber sonst, nee, hat Spaß
leider
gemacht.
Ja, also da dachte ich auch so.
Nee, okay. Warum? Also mir wäre es in der Tat lieber gewesen, das Rennen wäre härter gewesen. So. Also wenn noch ein, zwei Leute da gewesen, die das Rennen noch, also so wie jemand wie Jonas Koch, der die ganze Zeit da ist, das Rennen härter macht. Ja, aber nee, sonst, ja, schön. Hat mich gefreut. Ich fand die Strecke eigentlich auch ganz nice. Es war halt so ein bisschen im Niemandsland, muss man sagen. Aber das ist ja eh deutscher Radsport. Aber ich fand es von der Orga eigentlich ganz, ganz gut, sagen wir mal, bis auf die Zielmatten.
Hatten die einen Sinn?
Ja, weiß ich nicht. Also ich habe mich, also kurze Erklärung, es war Ziel auf so einer Buckelwiese und die hatten quasi kurz vorm Ziel, hatten die einen Teil dieser Buckelwiese mit so Matten ausgelegt. Die Matten waren jetzt aber nicht so, dass die so dick waren, dass die es glatt gemacht haben, sondern die waren auch buckelig und die hatten sogar noch so Wellen oben drin. Also quasi von Matte zu Matte kamen die so hoch, die nächste Matte quasi. Ich hatte mir das vorm Rennen angeschaut, wo da die schnellere Linie ist, weil ich von ausgegangen bin, dass es eventuell zum Sprint kommt. Und ich habe jetzt keine Linie für gut erachtet. Eventuell war hat die Matte.
Gesehen.
Du hast im Sprint ja auch jede Linie ausprobiert noch.
Ich habe eine Linie ausprobiert. Das stimmt wohl, aber nicht jede Linie. Das möchte ich schon klarstellen. Also es war auf jeden Fall interessant. Genau. Aber warum die da lagen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, um es geschmeidiger zu machen, was aber nicht so wirklich funktioniert hat.
Vielleicht lag da so ein Kontaktstreifen drunter.
Naja, aber der war ein bisschen früh, ne?
Das waren so Maulwurfshügel.
Ja, oder Maulwurfshügel.
Ja. Ja, war auf jeden Fall nice da. Also ich war ja auch da. Und auf dem Weg dahin im Auto, auf den letzten paar Kilometern, dachte ich mir schon, eigentlich müsste man alle Radsportveranstaltungen in Deutschland dahin verlegen. Sau hübsch. Nichts los. Ich denke mal, vielleicht regt sich keiner auf, wenn mal Straßen gesperrt sind. Leute freuen sich ja auch noch, wenn man Hotels nimmt und essen geht. War gute Atmosphäre.
Ja, war ganz nice, ja.
Wir haben ein Feedback, das muss ich noch kurz einmal mitteilen. Ich hatte erzählt, dass beim Vuelta Giro in Italien, beim Vuelta Start, Wismar-Räder geklaut wurden und dass auch nach dem Sturz das Rad von Alex Zingle geklaut wurde, das er einem Zuschauer in die Hand gedrückt hatte. Das war aber eine Fehlinformation. Es kam nachher raus, dass das Rad dann im Besenwagen gefunden wurde. Also das wurde dann einfach nur in den Besenwagen verfrachtet und ins Ziel gefahren. So viel zum Feedback. Ja, wir können mal bei Wismar bleiben. Ich hatte da nämlich einen lustigen Ausflug hin letzte Woche. Wollte ich mal so ein bisschen erzählen, weil ich glaube, das ist spannend für Leute. Für mich war es auch spannend. War schon mal einer im Wismar-Servicekurs?
Nee, aber bevor wir da hingehen, jetzt mal kurz eine Frage. Hat einer von euch diesen Ausschnitt gesehen von Roman Zinkeldamm in einem Podcast? Ich habe es nur zur Hälfte verstanden. Habt ihr es komplett verstanden?
Ich habe es nicht gesehen, ne.
Ich weiß es. Also ich habe es mir auf Deutsch, glaube ich, nochmal durchgelesen. Wir haben das nämlich auch geschickt bekommen. Also hätte ich jetzt auch noch in Feedback-Corner packen können. Es geht um Anton Schiffer, mit dem ich letzte Woche bei Wismar im Servicekurs war, um seine Sachen abzuholen. Der fängt dann nämlich zum 1.10. an zu arbeiten. Und Anton Schiffer war im vorletzten Winter bei der Swift Academy dabei und war da auch in den 5 Finalisten. Und ich habe es damals ja schon mitbekommen, weil wir natürlich auch schon Kontakt hatten, dass er mir schon immer sagte, oder nach der Swift Academy, die er nicht gewonnen hat, da hat Louis Kitzky, heißt er, ne? Mhm. Gewonnen, der mittlerweile, haben wir auch hier nicht berichtet, der mittlerweile seine Karriere auch beendet hat. Es gab einen Platz bei Alpecin zu gewinnen. Und ein bisschen Kontext außenrum, Anton hatte da schon wirklich, ich habe den Test, den Leistungstest von Alpecin vorliegen und der ist augenöffnend, also der ist schon massiv, die Werte, die da draufstehen. Und aber irgendwie kam er da wohl nicht so gut an und es wird ja so ein, einige Leute werden das verfolgt haben, auch die Besenwagen hören, die werden jetzt mir vielleicht auch nochmal Feedback geben können, weil ich habe es nicht geguckt. Es gibt ja dann so Folgen über die Swift Academy und man kann das so als Serie verfolgen. Und Anton wurde da nicht sehr sympathisch dargestellt. Und er hat mir das dann im Nachhinein auch gesagt, so dass, also die haben ein paar Sätze von mir genommen und das irgendwie so ein bisschen so zusammengeschnitten, dass ich auch da so einen bestimmten Charakter eingenommen habe. Und ich kenne ja Anton jetzt schon so ein bisschen besser und ist echt ein guter Typ. Kann Andi vielleicht auch bestätigen, jetzt aus ein, zwei Treffen. Und ja, ich habe mir das nie angeguckt. Es gab auf jeden Fall im niederländischen Fernsehen oder Podcast oder was auch immer das war, ein Statement von Ramon Zinkeldamm, nachdem Anton bei Wismar unterschrieben hatte und das öffentlich war, dass er, also hat da schon relativ offensiv gesagt, dass er es gar nicht nachvollziehen kann, warum die den gesigned haben, weil das der, ich glaube sogar, dass er gesagt hat, irgendwie der Clown aus der Swift Academy war oder der sich da irgendwie halt unbeliebt gemacht hätte. Und ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich hab das einfach letztes Jahr schon mitbekommen, dass Anton da meinte so, die haben das ganz komisch dargestellt und ich nehme da irgendwie eine ganz komische Rolle ein. Ich meine, wir haben ja auch alle die Netflix-Dokus gesehen, wo auch manche Leute in ein bestimmtes Licht gerückt werden, wo man schon so weiß, okay, das ist jetzt irgendwie dramaturgisch. So ist es eigentlich nicht. Ja,
ich habe dazu eine Frage. Wo kann man denn bitte die Swift Academy gucken?
Auf YouTube gab es die Videos, oder?
Ja?
Ich sagen. Ja, ja. Ich glaube schon. Ich habe es auch nie geschaut, aber also es war auf jeden Fall im Umlauf. Ja.
Also man kann nur die Finals davon gucken, ne? Und die sind ja dann nicht auf Swift, sondern auf draußen auf dem Bike. Also die machen ja dann so ein Trainingslager mit den letzten fünf und scouten die nochmal fürs Team.
Ja, aber apropos, ich war glaube ich am Montag war ich hier unterwegs und es hat geschifft wie Sau und wer fährt vor mir über die Straße? Anton Schiffer.
Mit dem gelben oder mit dem blauen Fahrrad?
Mit dem gelben Fahrrad. Ja. Mit dem gelben Fahrrad.
Ja. Er hat heute hat er die Halden alle geholt. Das ist nämlich jetzt schon Com-Week. Und wer nochmal folgen will dieses Jahr, weil ich glaube, die Wismar-Fahrer dürfen ihre Leistungsdaten nicht mehr posten, ne? Also, Strava-Account Anton Schiffer kann man nochmal reinfolgen. Da gibt es auch viele Trainingstipps und Analysen. Vollrad der Höhe heute geholt, auf jeden Fall. Und Glessner Höhe geholt, wenn er es nicht schon hatte. Auf jeden Fall vor Nils jetzt. 10 Sekunden. Er hat es nochmal verbessert dann. Und ja, nochmal zu dieser Sinkeldamm-Geschichte zurück. Das muss man natürlich auch sagen. Ist natürlich dann auch irgendwie für so einen unbekannten Fahrer in einem anderen Land auch nochmal vielleicht ein bisschen schwierigerer Start. Müsste man jetzt vielleicht nicht so, so machen. Keine Ahnung. Ich mache mir keine Sorgen. Er wird sich seinen Namen machen.
Ja, aber die Holländer sind ja grundsätzlich super nett.
Ja, aber nochmal gefragt, war schon mal einer im Servicekurs von euch bei Wismar?
Ja, aber ist groß, ne?
Das ist schon beeindruckend, muss man sagen. Also
dazu der Holländer sind, ich habe einen Belgier, haben wir immer ein Sprichwort gesagt des Öfteren. Ich will das jetzt hier nicht sagen, weil auch holländische Freunde sicherlich eventuell hier zuhören, die so halb Deutsch sprechen und ich mag ja Holländer an sich auch. Aber ja, ich glaube, wir kennen das alle.
Ich kenn's nicht.
Nee, mit Reifen, also mit Flicken.
Ich kenn's auch nicht.
Ja gut, hattet ihr, also gut, Andi kann jetzt nicht sagen, dass er nicht genug belgische Teamkollegen hatte, aber ja, auf jeden Fall Belgier haben mich schon öfters vor Holländern gewarnt. Egal. War ich noch nicht. Ist groß, sagst du?
Es ist groß, ja. Wagi war leider im Urlaub. Hat mir ein Bild vom Strand geschickt. Schuldet mir immer noch meinen Kaffee. Und ich habe dann mal gefragt, also wir haben so eine kleine Führung natürlich bekommen. Anton hat Fahrrad bekommen, alle möglichen Zubehörteile, alles, was es gibt, alle Klamotten, die man sich vorstellen kann für Freizeit und auf dem Fahrrad, war natürlich vorgezogenes zehnfaches Weihnachten ungefähr. Aber wir sind da auch so ein bisschen durchgelaufen und da sieht man halt mal so, wie man es macht, wenn man es so richtig ernst meint. Aber da müssen es auch alle Sponsoren ernst meinen. Ich habe dann irgendwann mal gefragt, wie viele Räder habt ihr hier? Die Antwort war 1150. Sind natürlich drei Teams, also World Tour Team, Devo Team und Frauenteam und halt so für Hospitality noch. Da waren zwei riesige Kartons mit kaputten Rahmen. Ich würde schätzen, dass da so 60, 70 Rahmen drin lagen, allein. So S5 Rahmen, auch so Speziallackierungen, auch so rosane Primoz Rahmen oder habe auch super viele Fahrräder von Fahrern gesehen, die oder mit Aufklebern von Fahrern, die da gar nicht mehr fahren seit einem Jahr schon. Also es waren unfassbar viele Fahrräder. Noch mehr Laufräder, auch unfassbar viele Laufräder. Ein Stockwerk nur mit TT-Bikes und Zubehör dafür. Eine komplette Wand nur mit Cockpits in allen verschiedenen Längen. ein Stockwerk oder Department nur mit Schuhen und Bekleidung und für alles auch einen einzelnen Menschen ein Raum mit Essen, der Chef's Room, da auch extra Zubehör, dann natürlich Busse und so weiter. Ey, es war wirklich, es war verrückt.
Ja, ich glaube, ein paar andere Teams, die werden sich da jetzt in den nächsten Jahren auch hin entwickeln, dass sie so ein bisschen mehr in Infrastruktur investieren, wenn sie es können. Mhm. Aber es ist schon krass, wenn man so einen Servicekurs von einer Profimannschaft sieht und das ganze Material und was man, also ich habe das jetzt immer noch nicht so genau und also als ich noch aktiv gefahren bin, hatte auch Material, ja auch, hat auch gar keinen Wert. Ne? Es ist einfach nur so ein Gebrauchsgegenstand und heute denke ich so, ah cool, mein Fahrrad ist mal schön sauber, dann gucke ich, dass keine Kratzer rangehen. Aber wenn ich so früher mein Fahrrad ins Auto eingeladen habe, also als Profi wurde man ja ein bisschen vernünftiger, ein bisschen älter, aber so in der U23-Zeit, da wurde schon viel einfach reingequetscht.
Hm. Ja, verrückt. Ja, schauen wir mal. Also 1.10. geht's los für Anton. Ist auch witzig, dass er dann im Dezember alles nochmal neu kriegt. Das nächste Jahr. Das war ja quasi das Jahresstartpaket, was er da bekommen hat.
Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich für die auch, ja, das fällt nicht auf.
Nee,
das wenn ein Fahrer weiter eingekleidet wird.
Lustig aber
da,
auch.
Da kurz eine Frage, ist das Custom? Also sind so gewisse Sachen Custom? Trikots und so?
Nee, der wurde, also der war schon im Höhentrainingslager irgendwie vor 2 Monaten in Tignes. Da haben die auch so einen Stützpunkt, da wurde er vermessen und so weiter. Und hat dann jetzt einfach, glaube ich, Stockgrößen an Trikots bekommen für sich erstmal und wurde auch dort in das Herzogenbosch ist das Ganze, wurde da nochmal genauer vermessen auch mit Maßen und so weiter. Und ich denke dann die nächste Linie, die im Dezember kommt, die kriegt er dann vielleicht auch custom. Ansonsten Fahrrad natürlich irgendwie mit Custom-Vorbau und so weiter, aber jetzt auch dann, das war es dann, ja, Custom-Kurbellänge, das hat er schon ermitteln lassen, beziehungsweise sich gewünscht und das war es aber
dann. Was fährt er?
165. Ich habe geguckt bei Jonas am Stand, jeder Fahrer hat so einen Stand, da hängen so 6 Bikes dran, bei Jonas war nicht so viel dran, weil der gerade im Einsatz ist, aber ein normales hing da auch noch, es war 160 auf jeden Fall.
Marie. Ist mir vorhin, aber wir gerade, jetzt bleiben wir kurz bei Wismar. Jetzt, bevor wir da gleich zu weiter kommen, heute ja, ne, irgendwie Etappe annulliert und wie auch immer. Auf jeden Fall haben sie dann kurz Videos gezeigt, wie Wismar diese Bike sich ausfährt auf der Rolle. Mhm. Und da hat man Jorgensen gesehen und ist krass, wie hoch der sitzt, sattelmäßig. Also die, das, also wenn sein Knie maximal angewinkelt ist, das ist fast so wie bei anderen, wenn es gerade, also jetzt übertrieben. Der muss so eine kurze Kurbel fahren, Verhältnis, also für seine Körpergröße, das sieht so krass aus.
Ja, das ist ja der Effekt, ne? Dass du sitzt ja auch noch höher, also noch weiter weg von der Kurbel.
Das ist so krass. Das sieht echt, und auch wenn die Kurbel unten ist, das sieht aus, wenn er gar keinen geraden Fuß machen kann. Also er kann die Pedale quasi nicht gerade stellen mit seinem Fuß, sondern immer so, der Heel ist immer so leicht in der Luft.
Ja, Jürgen sind schon ein super spannender Fahrer auf jeden Fall auch, also auch so vom Typ her, ich werde versuchen, den mal irgendwie über irgendwelche Ecken mal anzufragen, vielleicht hat er im Winter mal Zeit.
Ja.
Okay, für 2 kleine Veranstaltungen, einmal Spessart, es gibt so ein kleines Bergzeitfahren, Nuff auf die Geißhöhe heißt das. Das heißt rauf auf die Geißhöhe. Jonas Rutsch ist da auch Schirmherr. Und ich bin auf jeden Fall auch am Start. Spessart Radsport Represent ist am 27.09. 4,5 Kilometer bergauf. Irgendwie so, ja, so 7% oder so hat das ganze Ding. Und es sind auf jeden Fall noch Startplätze frei. Und ich habe mal mit dem Veranstalter gecallt die Woche. Keine Ahnung. Ich mache so ein bisschen mit Siegerehrung oder sowas. Also würde mich freuen, wenn ihr euch da noch anmeldet, zahlreich, dass da die Plätze voll sind. Ich glaube, das geht auch ruckzuck. Es ist auf jeden Fall begrenzt. Ist ja ein Einzelzeitfahren. Und vielleicht sehen wir uns dann mal im Spessart.
Hast du einen Einteiler?
Ja. Mehrere.
Ja. Hast du auch noch einen, ne?
Mehrere Einteile habe ich. Aber Wilma hat noch keinen. Also Ergebnis fährt ja hier nur einer im Haushalt. Also
ja.
Ich muss ein bisschen tunen noch. Gewichtstuning für Bergzeitfahren.
Ja, einfach so, ist ja in den USA, Ian Boswell hat ja so ein krass leichtes Rad gebaut und auch Pete Stettiner, also jetzt beide so im Gravel-Kosmos unterwegs mittlerweile, aber ehemalige Straßenprofis, und Stettiner hat sogar sein Lenker abgesägt unterhalb der Bremsgriffe.
Ja, das mache ich auch.
Und nur vordere Bremse dran gehabt, glaube ich. Hintere Bremse hat abgebaut.
Also schraub die Disc ab. Beide du, für hoch.
Machst du auch, Andi?
Ich? Ob ich meinen Lenker absäge?
So baust du auch so ein Berggrad für die Eifel?
Ja, dann machst du ja auch die, machst du den Bügel ganz weg, oder? Machst du nur so wie so ein Citybike, halt so ein Grad, nur das gerade Stück, der ist noch dran.
Genau. Ja, stimmt, du fährst ja so auch berghoch, ne? Du fährst ja immer Oberlenker berghoch.
Ja. Wie denn sonst? Dafür ist der Oberlenker ja da, um hochzufahren. Musst du oben anfassen.
So, deswegen heißt er so.
Genau.
Ja.
Und also wir werden das nochmal reposten. Ich habe gesagt, die sollen eine Story posten, wir reposten, dann könnt ihr euch da anmelden. Nuff auf die Geißhöhe, das findet man auch im Internet. Und eine Woche vorher, 19. bis 21. September, sind hier in Büttgen deutsche Meisterschaften auf der Bahn für U15 und U17. Und ich wurde gefragt, ob wir das ein bisschen promoten können. Also wenn ihr Bock um Zeit habt, dann kommt doch mal auf die Bahn nach Büttgen vom 19. bis zum 21. Die Zeitpläne dafür findet man auf jeden Fall. Die besten Fahrerinnen und Fahrer, U15, U17, also die Stars der Zukunft, kann man sich da bei einer schönen Wurst oder einem schönen Stück Kuchen einmal anschauen, wie in allen möglichen Bahndisziplinen da im Kreis ballern. Also wer da vielleicht auch Nachwuchs hat oder sich ein bisschen für Radsport interessiert, das ist auf jeden Fall eine Sache, die kann man unterstützen und da mal ein bisschen anfeuern.
Ja, weil wir gerade bei der DM sind, wollte ich noch nachschieben, dass am Freitag, also morgen, auch ein YouTube-Video zur DM rauskommt bei mir auf dem Outside-Kanal.
Sehr gut.
Und jetzt erklären wir mal bitte, was Strava AI Exit-Anleitung ist.
Ah ja, ich habe mich ja schon mal aufgeregt hier über die Strava KI.
Ich glaube, 50% der Leute, die Strava nutzen, verstehen die, also nee, wenn nicht sogar mehr, gucken sie das gar nicht erst an oder regen sich darüber auf, was da für ein Quatsch steht.
Es ist der letzte Schwachsinn gewesen, aber boah, ich habe es mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber es wurde mir erklärt, wie man das abschaltet. Und das, ich kann es jetzt gar nicht erklären, weil ich es ja gar nicht mehr abschalten kann, weil es nicht mehr da ist. Es ist auf jeden Fall großartig. Also man muss in dieses KI-Ding reingehen, dann gibt es da so einen Knopf auf mehr und da kann man aussteigen aus der Strava-KI. Also ihr müsst auf jeden Fall in die Aktivität rein, in dieses KI-Fenster rein und da kann man austreten. Fragt mich nochmal, wenn ihr es nicht hinkriegt, aber das hat mich auf jeden Fall glücklich gemacht, jetzt wieder ganz normale Strava-Einheiten zu haben, wo nicht verschriftlicht ist, was eh da drüber steht. Und dann habe ich heute noch so ein Wort aufgeschnappt und wollte fragen, ob ihr wisst, was das ist, weil ich finde es witzig. Chasse-Patat. Habt ihr das schon mal gehört?
Ja.
Was?
Chasse-Patat. Das ist ein französischer Begriff.
Also Patat ist bestimmt Kartoffeln. Warte mal, hier steht es bei uns in der Gruppe. Das sind Kartoffeln, aber was Chasse ist, weiß ich nicht.
Es heißt Kartoffeljagd übersetzt.
Ah, okay.
Andi, weißt du, was es ist?
Ja.
Erzähl,
soll ich erklären? Andi.
Ja.
Dass wenn du zwischen zwei Gruppen verloren gehst, um bei dem Versuch nach vorne zu fahren.
Ja.
Warte mal, nochmal.
Also sagen wir mal, Gravel-Meisterschaft wäre eine Gruppe weg gewesen und du versuchst dahin zu springen und schaffst es aber nicht und wirst wieder vom Feld eingeholt. Dann bist du die Chasse-Patat.
Echt? Wurde das so im Feld auch, als wir noch aktiv waren, gesagt?
Ist schon, glaube ich, ein relativ traditioneller Ausdruck.
Französischsprachigen Teams, Belgier, die haben das schon benutzt, den Ausdruck, ja.
Ich habe es gerade echt, ich hab's gerade zum ersten Mal.
Also ich habe es ja heute auch zum ersten Mal.
Meistens wurde ja nur gelacht.
Stimmt.
Wurde ja nicht gerufen, Chasse-Patat, sondern
Ja, ganz auf einen dieser Fahrer, zu damaligen Zeiten Skill-Shimano-Fahrer oder sowas.
Ich habe es heute in der Strava-Einheit von Staune Mittet von gestern gelesen. Der ist ja jetzt im französischen Team und wird das öfter gehört haben. Also das war wohl gestern mal der Fall. Und dann habe ich es nachgeguckt und fand es witzig.
Ja, das ist auch witzig.
Das mal zu erklären.
Ja, das ist wirklich witzig. Aber wenn es gerade, ey, Alter, ich habe eine Überleitung. Darf ich?
Let's nee. Go. Sag bloß, du hast eine Überleitung, hast du noch ja. nie gemacht hier.
Darf nee. Ich raten?
Aber
wo kauft man Kartoffeln?
Achso, nee, noch besser.
Sag, okay.
Kartoffeln kocht man ja, ne? Und und Chasse-Portal ist auf Französisch, ne? Und ein deutscher Rennfahrer mit dem Namen Jonas Koch, oder? Ich gehe voraus, dass Jonas Koch ist. Oder gibt es noch mehr Köche? Nee?
Wir kommen beide nicht drauf, worauf du hinaus willst.
Hä? Das steht doch hier bei uns im bei Transfer steht Koch FDJ.
Das ist Franzi Koch.
Ja gut, aber im Nachnamen war ich schon mal richtig. Und Franzi Koch gleich auch drauf kommen können, weil war ja all over Instagram.
Ja.
Ja, Entschuldigung Franzi, Entschuldigung Jonas, aber ihr heißt halt beide Koch. Auf jeden Fall, ja trotzdem Koch.
Tja, Kartoffeln, und wo kann man Kartoffeln kaufen? Team. Bei Lidl. Und da wechselt Max Walscheid hin. Das war ein grandioses Reel übrigens. Habt ihr es gesehen, das Wechselreel?
Wie ein Lidl also reingeht. Der
hat er aber auch selber gemacht, oder?
Ja, ja.
Das war jetzt nicht so,
und auch mit
nicht der Lidl-Admin in Auftrag gegeben, sondern
nee. Aber Max Walscheid wird, ich prophezeie, nach der Karriere Influencer. Der hat schon so ein paar Sachen gemacht. Also ich meine jetzt gar nicht negativ. Da wird, glaube ich, lustiger Content kommen in die Richtung.
Ich glaube, der wird Arzt.
Ich glaube auch, der wird Arzt.
Ja, aber du kannst ja auch als Arzt Influencer sein.
Influencer. Dr. Walscheid.
Und dann Dr. Walscheid.
Dr. Influencer. ja, auf jeden Fall hat er da den Theme-Song von Die Discounter auch drunter gelegt. Also das heißt den Theme-Song, den Party in Billstedt-Song von Jonas von Die Discounters. War noch aber, witziger.
Gleich kommen wir nochmal zu Franzi, aber jetzt mit Walscheid zu Track. Wer geht denn da noch hin, Andi? Du hast doch den Überblick, weil dein Mats Petersen ist ja da und du weißt wahrscheinlich jeden Namen, der da hinkommt. Jetzt natürlich noch nicht ja, die
ich
sagen,
weiß
die
jetzt
noch nicht.
Was noch nicht veröffentlicht ist.
Ja, jetzt wollte ich gerade sagen.
Erstmal nachgucken.
Weil, nämlich, wir hatten es ja schon mal drüber unterhalten, dass die ja ganz schön bluten lassen mussten bis jetzt, ne? Also Kirsch, Stuyven, irgendwer ist noch weggegangen, also aus diesem Klassiker-Team. Und jetzt, Walsche haben sie geholt. Wen haben sie noch geholt? So ein paar Namen, die aufgeploppt sind, wo ich sagen musste, das waren gute Verpflichtungen.
Also erstmal kommt ja der Jakob Söderquist.
Genau.
Söderquist, sorry.
Söderquist. Der kommt ja hoch.
Sidequest.
Ja,
heißt das auf Deutsch.
Aus dem Devo-Team.
Der kommt hoch, genau. Und der hat schon einen ganz guten Motor, glaube ich. Also der kann er wahrscheinlich auch ein bisschen kompensieren. Ja, dann Max Walscheid kommt noch dazu für die Klassikermannschaft. Der ist ja auch gut für anderthalb Leute. Und Matthias Norsgaard macht die Family komplett bei Lidl Track, seine Schwester. Emma Norsgaard-Bjerg fährt ja auch schon da. Und
der fährt bei Movistar gerade?
Der ist gerade bei Movistar, ja.
Na, die waren beide bei Movistar, ne? Also seine Schwester war vorher bei Movistar. Ja. Genau, ja, okay, dann genau war er das noch. Dann, ist ja gut, ne? Was ich aber einen krassen Transfer fand, mit dem ich nicht gerechnet habe, und wahrscheinlich ein Andi Stauf auch nicht, Gianni Vermeersch.
Ich wusste das schon länger.
Zu Red Bull Bora Hansgrohe. Also ich hätte ja wirklich im Leben, also, aber jetzt kurz meine Theorie. Darf ich, ja?
Ja.
Und zwar, Gianni Vermeersch ist einer dieser Rennfahrer, die als Teamkollege super sind, aber als Nicht-Teamkollege, die einfach nur auf den Sack gehen. Und ich weiß auch, dass er im Team auch einigen Leuten auf den Sack geht, so. Und mit dem Radrennfahren ist die Hölle. Der nervt, der steht immer im Weg rum, der macht nichts, aber der ist halt gut. Auch ab und zu. So. Und Andi hat auch so eine schöne, wie hast du gesagt? Gianni Vermeersch, Gianni Moscon, wen hast du
und
noch genannt?
Und Danny van Poppel. Danny und die Giannis.
Ja, genau, Danny und die Giannis. Da hast du auf jeden Fall eine richtige Rüpeltruppe zusammen. Damit kannst du auf jeden Fall auch zur Kneipenschlägerei, wobei Gianni wahrscheinlich der ist, der hinten wartet.
Der anzettelt und dann wegläuft.
Nee, genau. Nee, der zettelt an, versteckt sich hinter Danny und hinter Gianni, sodass man ihn nicht sieht, und boxt nochmal zu, wenn er auf dem Boden liegt und läuft dann weg. Das ist Gianni. Also Gianni.
Ja, richtig unangenehme Truppe auf jeden Fall für die Klassiker.
Ja, aber jetzt nicht im Leistungsspektrum, sondern eher in dem Unangenehmen.
Ja, irgendwie muss man sich halt die Leute vom Hals halten, ne?
Ja.
Entweder also, mit Hubraum oder mit Attitude,
das,
um es mal positiv auszudrücken.
In meiner ganzen Gravel-Karriere ist Gianni der Fahrer, mit dem ich mich am meisten angemotzt habe im Rennen, aber auch der, mit dem ich am wenigsten Rad reingefahren bin in der ganzen Zeit. Das heißt, die Quote von dem, dass er sich über was aufregt und ich mich über was aufrege, gegenseitig, ist relativ hoch. Also mit nahe 100%.
Soll ich dir jetzt mal eine schlechte Nachricht überbringen, Paul?
Der fährt auch Gravel-WM oder was?
Ist meine Theorie, dass er noch mehr Gravel fahren wird jetzt.
Ist deine Theorie?
Ja. Warum? Wie kommst du darauf?
Weil ich glaube, Specialized will jemanden auf dem Gravel-Rad noch haben.
Weil was ich... Ja.
Ist jetzt nur eine Theorie.
Weil
ich jetzt wüsste nicht, warum man das sonst einkaufen soll.
Ja, kann natürlich sein. Aber ich weiß nicht, ob Red Bull da mitspielt. Red Bull ist ja letztendlich auch ein großer Partner. Und da weiß, also für die ist das alles noch nicht so richtig. Ja, also zumindest hört sich das an, als wenn noch nicht so richtig, also der Funke noch nicht übergesprungen ist, sagen wir mal so. Aber ja.
Beim Gravel?
Ja, also so das quasi auch supporten. Also so ein Jonas Koch, der fährt halt auch mal Rennen, so weißt du, aber der fährt jetzt halt keine volle Gravel, aber wenn so ein Gianni für mehr Schnur geholt wird.
Nicht, aber ich habe das schon mitbekommen, dass man auf jeden Fall mal schon mal so gefragt hat, wer hat noch Bock hier so Gravel zu machen und so.
Okay.
Kann ja sein.
Ja, gut.
Hat dann auch nur einen Jahresvertrag, weil das macht ja auch sonst dann alles nicht so viel Sinn irgendwie, ne? Ja. Wenn man jetzt den ins Team holen will, um irgendwie langfristig die Klassikermannschaft da mit Erfahrung zu stärken, dann gibt es ja eigentlich schon einen Zweijahresvertrag und weiß jetzt auch nicht, ob der da so der Road-Captain ist.
Dann freue ich mich, dass ich nächstes Jahr mehr Rad reinfahre, weil er mir einfach auf den Sack geht. Sehr schön. weil wir auch gerade bei Bora sind, Euler Lascano. Was ist mit dem?
Keiner weiß es. Also nochmal so zu For the Record. Ich frage mich das schon ein bisschen länger, aber jetzt die letzten zwei Wochen ist es auch irgendwie so ein bisschen in der Presse aufgeploppt. Euler Lascano ist seit Paris-Roubaix, glaube ich. Seit Paris-Roubaix ist er kein Rennen mehr gefahren. Ist jetzt schon eine Weile her. Es gibt kein Statement dazu und sein Instagram-Account gibt es nicht mehr. Wir hatten gehofft, es gibt in der Raublinger neuen Presse eine Rubrik, die immer mit Euler Lascano beendet wird von ihm, aber das Gegenteil ist der Fall, er ist komplett untergetaucht und man kann nur mutmaßen, was da ist. Ich habe verschiedene Leute gefragt, keiner weiß was.
Also hast du auch Team Interna gefragt und keiner weiß was?
Das meine ich. Ich habe verschiedene Leute Team Intern gefragt.
Ja, ist natürlich die Frage, ob, ne, also, ja, ob du was sagen darfst.
Kann ich dir nicht beantworten.
Aber es ist schon komisch, wenn jemand so komplett abtaucht. So.
Auf jeden Fall. Vor allem halt, Euler Lascano relativ guter Fahrer gewesen, irgendwie spanischer Meister, glaube ich, gewesen. Promising Classic Fahrer. Hat man ja schon mit einer Absicht geholt, da auch mit einer langfristigeren Absicht als Gianni Vermersch. Wir bleiben dran. Keine Ahnung. Ich kann nichts dazu beitragen.
Hoffen wir, dass da nichts Gravierendes ist.
Ich habe noch zwei andere Transfermarkt-Namen aufgeschrieben hier, die ich interessant fand. Einerseits, das ist schnell abgehakt, Timo Kielich zu Wismar.
Finde ich eine sehr gute Verpflichtung.
Ja, genau. Ich wusste auf jeden Fall, dass die einen Fahrer noch suchen als Leadout für Brandon. Und ich denke mal, das geht in die Richtung.
Ja, der ist aber auch einfach generell ein guter Rennfahrer, ne? Mhm. Also das ist so, ist ein bisschen wie Axel Lorenz, der irgendwie zu Ineos gegangen ist.
Ja.
Einer der Fahrer, wo halt Alpecin de Koenig heißen sie ja, nicht in der Lage ist, den irgendwie auch zu halten. Oder dem irgendwie vielleicht den Ansprüchen des Fahrers gerecht zu werden. So mit Mathieu und Jasper, der übrigens seinen 15. Grand Tour-Etappensieg gefahren hat und hat schon 10 Tour-Etappen gewonnen, was ich krass finde, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Es ist eine interessante Verpflichtung. Bin mal gespannt, wie er sich da so schlägt. Ja.
Und Philipp Pozzana habe ich einfach aufgeschrieben, weil da die Backstory ja ist, dass der eigentlich wohl schon so gut wie bei Ineos unterschrieben hatte. Und die dann alles on hold gesetzt haben, was meiner Meinung nach immer noch der Fall ist, oder? Andi, weißt du da mehr? Also Dave Brailsford irgendwie zurückgekommen und dann gab es die Order, alle Verhandlungen, alle Verträge jetzt erstmal auf Eis legen, die noch nicht ausverhandelt sind. Und dann ist nichts mehr passiert, oder?
Ja, das Team bewegt sich eigentlich jetzt schon, ich würde sagen, das zweite oder dritte Jahr sehr, sehr langsam. Gerade was so Transfers angeht, mit ein paar Ausnahmen. Also es gibt so ein paar Fahrer, wo sie dann halt, glaube ich, schon die sie unbedingt haben wollten. Und da ging es wahrscheinlich ein bisschen schneller. Aber ja, ich glaube, so ein Grund, warum man eben ja gewisse Transfers einfach auch nicht durchgezogen hat. Ne? Ich glaube, letztes Jahr gab es ja auch die Geschichte mit Pablo Castrillo, der dann doch bei Movistar gelandet ist. Und ja, da wird mal Zeit, dass da mal aufgeräumt wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser wird mit der Rückkehr von Dave Brailsford. Aber da hat man einfach auch im in den letzten Jahren sehr viele strukturelle Veränderungen im Management gehabt. Und irgendwie wurde da eigentlich jetzt gerade mal so eine klare Linie sichtbar, aber jetzt ja durch Brailsford hat man da erstmal wieder ein Stück zurückgerudert und jetzt soll ja auch nach der Saison Geraint Thomas damit einsteigen.
Ja.
Ja, ist nach wie vor ein sehr, sehr großes Team. Hat ja auch im Kern eine sehr, sehr starke Mannschaft. So, ne? Also ich würde, wenn man jetzt mal guckt, wie Kwiatkowski jetzt wieder fährt, das ist schon sehr beeindruckend und man hat da einfach eine Tiefe in der Mannschaft, dass man jetzt auch nicht unbedingt auf jeden Transfer angewiesen ist. Ne?
Da aber jetzt mal.
Aber trotzdem ist das auf jeden Fall meiner Meinung nach eine Schwachstelle der letzten Jahre gewesen, dass man eben da so langwierige Prozesse hatte oder warum auch immer letztendlich so eine Entscheidung lange gedauert hat. Aber das war schon im Vergleich zu anderen Teams sehr, sehr, sehr lang.
Ich weiß nicht, ob ich habe es auf jeden Fall irgendwo aufgeschnappt, auch mehr als einmal. Ayuso, dass die gewisse Dinge auf Hold jetzt auch noch mehr halten, weil vielleicht das Interesse da ist, einen größeren Transfer zu machen. Also da springen wir jetzt natürlich, Franzi Koch kommt gleich noch, aber also weil ich finde, weiß ich, also klingt für mich jetzt auch nicht so, als wenn es keinen Sinn machen würde. Also ich hoffe nicht, dass Ayuso zu Movistar geht, weil dann macht er auf jeden Fall...
Es wäre so geil, Junge.
Nee, einmal
Ayuso
ganz
bei Movistar, es wäre einfach Entertainment Deluxe.
Nee, das wäre einfach der Horror, weil dann verschwindet er einfach. Der wird dann einfach so...
Finde ich gar nicht so schlimm.
Ja, aber ja, okay, da können wir gleich zu kommen. Aber dann wird das so ein Enric Mas, der halt bei jeder Grand Tour versucht, also jetzt nicht despektierlich gemeint, aber auf Podium zu fahren, es ab und zu mal schafft, aber eigentlich, aber man nimmt den nicht wahr, der ist halt da. Und das wäre halt schon schade mit so einem Talent. Deswegen will ich mal hoffen, dass er vielleicht zu einem Team geht, wo die Dynamik in dem Team nicht so ist. Und ja, also das Kleingeld hätte man ja, ne? Man hat, glaube ich, Rodriguez, der kostet ja schon richtig Penunzen gerade, ne? So was man so lesen kann. Der hat ja einen sehr hohen Vertrag. Andi, ich weiß nicht, ob du da mehr weiß, aber man liest irgendwann auch so zwischen 2 bis 3 Millionen im Jahr. Ich weiß nicht, wie lange der noch gilt, aber ja.
Das wäre. Ja, die haben sie ja, ne? Also, ich glaube, das ist offiziell immer noch das Team mit dem größten Budget in der World Tour.
Was heißt offiziell?
Offiziell, ich glaube, inoffiziell gibt es schon noch ein paar andere Geldgeber, die mal, wenn sie Lust haben, ein bisschen mehr noch geben können, als vielleicht jetzt so erstmal vorgesehen war für so eine Mannschaft.
Ja.
Ja. Klar, also ich denke mal, Ayuso, wenn er auf den Transfermarkt jetzt kommt, was ja scheinbar der Fall ist, dann denke ich mal, werden einige Teams versuchen, da eine Unterschrift zu bekommen. Zumal er ja schon vom Potenzial her jemand zu sein scheint, der eine Grand Tour gewinnen kann. Und davon gibt es halt auch nicht viele aktuell. Und dementsprechend...
Plot Twist, vielleicht landet er auch bei Red Bull.
Ey, ich habe schon gesagt, er wird da perfekt reinpassen.
Ich habe schon was anderes, sehr Konkretes gehört, aber...
Was also denn?
Die, ist noch nicht spruchreif.
Ja, das piepen wir jetzt hier. Wir machen jetzt hier...
Größte Rumor war doch Lidl, so far.
Habe ich auch gehört, ja.
Stimmt, habe ich auch gehört, ja.
Siehste, haben wir alle schon gehört.
Ja, wahrscheinlich alle vom
gleichen. Macht er auch bald Party in Bildstedt.
Ja. In Neckarsulm. Es heißt nicht Neckarsulm, so wie ich gesagt habe, war auch ein Feedback, Das heißt Neckar-Sulm. Die Sulm ist auch ein Fluss und fließt da in den Neckar.
Ja.
Wieder was gelernt.
Ja, wir kommen halt gleich nochmal zu Ayuso, damit Andi sich heute noch ein bisschen aufregen kann, ein bisschen Temperatur bekommt. Franzi Koch zu FDJ.
Ja, da haben wir doch einen Protagonisten.
Ja, Andi, komm, erzähl mal, wie, für welche Summe?
Wie waren die Verhandlungen?
Wie waren die Verhandlungen?
Angenehm.
Hast du die geführt?
Nee, nicht wirklich, aber ich finde es einen guten Move. Ich glaube, so nach ein paar Jahren DSM.
Auf jeden Fall.
Auch wenn sich da jetzt in den letzten zwei Jahren nochmal sehr, sehr schön weiterentwickelt hat, ist, glaube ich, auch jetzt ein guter Zeitpunkt, einfach nochmal ein anderes Team kennenzulernen. Man hat mit Demi Wollering da einfach auch eine Riesenfahrerin in der Mannschaft.
Ja, fallen jetzt auch mittlerweile ein mit das beste Team auch, oder?
Ja, ja, genau. Wo, glaube ich, Franzi sehr, sehr gut reinpasst. Also mit ihren Qualitäten so ein bisschen positionieren, Road Captain. Sie wird da vielleicht auch Chancen noch bei den Klassikern haben können. Ja, ich finde es einen guten Move. Ist ein sehr, glaube ich, gerade so eins der aufstrebenden Teams im Frauenradsport. Und ich bin auf jeden Fall super happy darüber.
Okay, nice. 3 Jahre, ne? Auch, oder? Längerer Vertrag, ne?
Ja.
Ich glaube schon. Also, ja, also ja, glaube ich, habe ich so gesehen. Okay, dann Chris Froome.
Ja, kurzes Downer-Thema. Besenwagenhörer wissen, ich hätte mir das Karriereende schon wesentlich früher gewünscht, aber nicht auf diese Weise. Chris Froome, sehr schweren Trainingssturz gehabt letzte Woche. Ich glaube irgendwie Pneumothorax, mehrere gebrochene Rippen, auch irgendwas mit dem Herzen habe ich jetzt gelesen, sogar innerhalb dieses Sturzes passiert. Und man liest jetzt so, wird sehr schwierige, langwierige Recovery werden und liest sich eher nicht mehr nach Leistungssport. Ja, also Genesungswünsche von hier, gute Besserung, Chris Froome, aber liest sich wie Karriereende auf jeden Fall.
Ja, das war, glaube ich, so auch der Wortlaut, ne?
Hm.
Also er hat, glaube ich, irgendwie Herzmuskelwand oder irgendwas angerissen sogar.
Mhm.
Und dass damit eigentlich schon ausgeschlossen ist, dass er da jetzt nochmal wirklich in professionellen Radsport zurückkehrt. Ja, schon krass, ne? Irgendwie, weiß nicht wie, 5, ne? 5 Tour? 5 Toursiege?
Ich glaube 4.
Ja, 4, genau 4. Und ja, einfach so ein nach und nach irgendwo im Peloton verschwunden und jetzt mit so einem Sturz einfach nochmal so den Abschied komplett rausgehauen. Ja, so kann eine Karriere auch verlaufen, ne?
Mhm.
Ja, vor allem das zweite Mal so ein ganz krasser Sturz, ne? Das ist halt echt heftig. Ja.
Ja, jetzt habe ich hier aufgeschrieben die Ayuso-Situation vor dem eigentlichen Vuelta-Block. Naja, ich würde es gerne getrennt voneinander behandeln, weil ich es gerne mal so jetzt aus Management-Sicht behandeln würde, weil es mega spannend ist. Juan Ayuso. Wir wissen, glaubt Vertrag bis 2028 bei UAE, einer der GC-Top-Talente der Welt. Leider bei UAE zusammen mit Tadej Pogacar, Joao Almeida, Isaac Del Toro, der vierte im Bunde, der ein sehr großes GC-Talent ist. Sagen wir, zwei davon sind Talente, die anderen sind schon sehr große GC-Fahrer. Almeida und Pogacar, würde ich jetzt mal sagen. Man hat dann schon so auch leider sehr stark an Ayusos Fahrweise und Kommunikation gemerkt, dass er gerne mehr Kapitänsrolle und eigene Freiheiten hätte. Das letzte, was passiert war, war geteilte Leaderrolle im Giro. UAE, Del Toro und Ayuso hat sich irgendwann abgezeichnet, dass Del Toro der stärkere Fahrer ist. da ist jetzt eigentlich gar nichts großartig Negatives passiert, ne? Also er wurde dann irgendwie, glaube ich, von einer Biene gestochen und ist auch gestürzt und ist dann, ist er ausgestiegen? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, den Giro hat er nicht beendet.
Den habe ich nicht gesehen.
Aber ich,
kann schon sein.
Gucken wir das nochmal schnell an. Giro DNF, ja. Aber erst auf der 18. Etappe. Ja, und die, in dieser Vuelta, und wir haben jetzt hier den ein Mitglied des Management-Konglomerats von Joao Almeida sitzen mit Andreas Stauff. Es ist, wir haben es schon öfter gesagt, Team UAE unter Führung, Kapitänsrolle von Tadej Pogacar, eins der besten Teams und meistens auch sehr stark geführt und taktisch on point mittlerweile. Wenn Tadej Pogacar aber nicht dabei ist, der Giro war schon wild, hat man dann auch verloren am vorletzten Tag, beziehungsweise die Führung abgegeben. Und jetzt in dieser Vuelta sieht es mal wieder ganz prekär aus. Man hat eigentlich einen Leader mit Joao Almeida, der da im Gesamtklassement auch wirklich um den Sieg kämpfen kann. Ein Jonas Vingegaard ist natürlich auch ganz gut in Form und sieht jetzt erstmal in Control aus, aber der nächste Fahrer, der da ist, ist Joao Almeida und der ist nicht sehr weit weg. Der kommt mir aber so ein bisschen vor wie, ich sag's jetzt einfach, Florian Lipowitz bei der Tour de France dieses Jahr. Der sie sah auf vielen Etappen so ein bisschen wie Einzelstarter aus. Also entweder ist Juan Ayuso in die Gruppe gegangen und um Tagessieg gefahren, den er auch geholt hat teilweise. Oder Jay Vine. Und hintendran gingen Attacken bei Bergankünften im GC und Joao Almeida war alleine dafür zuständig, die zuzufahren. Und hätte eigentlich mindestens zwei Fahrer im Team, die ihm da eigentlich noch zur Seite stehen könnten, stärketechnisch, aber nicht da sind. Unter anderem Juan Ayuso, der auch ja von seinem Gestus her eher verdeutlicht, dass er lieber da auf eigene Kappe durch die Gegend fährt. Da stellt sich jetzt natürlich nun die Frage oder stellte sich, was ist da eigentlich im Teammanagement los und warum wird das so durchgezogen? Dann kam die Mitteilung gestern oder vorgestern, dass der Vertrag tatsächlich aufgehoben wird. Das wurde auch nicht so richtig mit Ayuso abgestimmt scheinbar. Da gab es dann auch von seiner Seite Statements, fragwürdige. Warte.
In der Diktatur, hat er gesagt.
Ne? Genau. Letzte Info von mir, bevor du zu Wort kommen darfst, Andi, ist noch, Ayuso arbeitet jetzt irgendwie seit kurzem erst mit dem Management zusammen. Vorher wurde er von seinem Vater vertreten und seit irgendwie 2 Monaten oder was ist er bei Giovanni Lombardi.
Mhm.
Und ja, also wenn du einen Vertrag bis 2028 bei einem der besten Teams der Welt hast, ist ja nicht unbedingt der Zeitpunkt, wenn du zufrieden bist, dir ein Management zu nehmen. Also hat man sich dann vielleicht auch ein Management in dem Gedanken geholt, das Ganze mal jetzt zu ändern.
Ja, ich glaube, in den letzten Tagen ist schon ersichtlich geworden, warum ich in der letzten Folge gesagt habe, dass wir nicht die größten Fans sind von Ayuso. Und ja, also was soll man dazu jetzt noch groß sagen? Ne? Also wie du sagst, ne? Wenn Tadej nicht am Start ist, dann wird, glaube ich, sehr vielen Fahrern Raum gegeben, nach eigenen Ambitionen zu fahren. Auf der anderen Seite ist Joao jetzt auch nicht der Typ, der sehr laut ist und Ansprüche stellt, sondern schon auch so eher sein Ding lieber macht. Aber nichtsdestotrotz brauchst du ja, um eine Grand Tour zu gewinnen, einfach auch ein starkes Team. Und aktuell fährt da jeder irgendwie für welche Ambition auch immer. Also ich glaube, bis heute ist Marc Soler noch mit allem, was er hat, um seinen 13. Platz in der Gesamtwertung gefahren. Muss man sich jetzt auch fragen, was das für einen Sinn macht. Und ja, ich meine, das ist halt eine Mannschaft, viele hochkarätige Fahrer, denen wahrscheinlich auch irgendwo Versprechungen gemacht werden. Ja, wenn Tadej nicht da ist, dann kannst du mal und so, ne? Weil du musst die auch irgendwie alle unter einen Hut bekommen. Und ja, bei der Vuelta nutzt auf jeden Fall jeder seine Chance. Und für mich war das eigentlich schon ab dem Zeitpunkt klar, wo als Jay Vine ins Bergtrikot fährt, da war schon okay, das wird er jetzt auf jeden Fall selber erstmal selber gewinnen wollen. Das Team ist auch so eingestellt, dass so ein Trikot dann auch nicht gerne hergibt. Dann hast du, wie gesagt, Marc Soler, der noch irgendwie um den Preis des besten Spaniers fahren will oder bester Baske oder wie auch immer. Ja, und in den meisten Situationen ist einfach das Team zahlenmäßig unterlegen gegen Wismar. Also heute waren es, glaube ich, mal teilweise 4 Wismar-Fahrer noch und nur einer von, beziehungsweise es waren 5, inklusive Vingegaard und nur noch Almeida für UAE. Und das finde ich schon ein bisschen peinlich schon fast für die Mannschaft. Also ich habe so ein bisschen Fremdscham, wenn ich mir das Ganze angucke. Also der Ärger ist mittlerweile dem Fremdscham gewichen, wenn ich mir das da angucke. Ist auch noch schwer, wie gesagt, habe ich Anfang der Folge schon gesagt, schwer zu ertragen, diese Vuelta. Wenn ich Mats nachher ab und zu nochmal so eine Leuchtrakete zünden würde, die mich so ein bisschen wieder zurückholt, dann hatte ich auch schon ganz oft die Fernbedienung in der Hand und wollte einfach abschalten.
Ich finde es da aus dem Gesichtspunkt auch nochmal super spannend, drüber nachzudenken. Wie große Leistung eines Teammanagements es auch ist, eine Mannschaft zu formen, die an einem Strang zieht. Weil, sagen wir mal Wismar, sieht man, dass das sehr gut funktioniert. Ich finde, bei Lidl Trek ist das auch oft so. Die fahren jetzt halt nicht so oft dann so lange um irgendwie ein GC.
Ja, das sind dann aber auch die Führungspersönlichkeiten sind da auch ziemlich direkt und das ist, glaube ich, bei UAE ein bisschen anders. Mhm. Ich glaube, bei UAE wird schon viel so hintenrum schön geredet, wahrscheinlich auch bei den Vertragsverhandlungen. Mhm. Ne, du kannst dann und du kriegst die Chance und ja klar, ich meine, wie willst du denn sonst diese ganzen Talente auch überzeugen, in die Mannschaft zu kommen? Das geht ja nicht nur mit Geld, ja, also gerade die jungen Fahrer. Ein Ayuso, Del Toro, ein Jan Christen, ja, die müssen ja irgendwie alle auch zufriedengestellt werden, weil das sind ja auch Typen, die, wie man sieht, auch in jungen Jahren schon einen riesen Anspruch haben an ihre Rolle im Team und den auch durchsetzen. Mhm. Ne, ob es jetzt einfach Missachtung der Teamorder ist oder halt mit Leistung überhaupt schon als Kapitän an den Start zu gehen, ist ja dann am Ende egal. Und da musst du halt schon irgendwie ja gucken, wie du das dann managed. Und wenn du da jedem sagst, nee, klar, du bist Fahrer Nummer 3, 4 in der Mannschaft, ja, das ist eine Möglichkeit, aber ich glaube, das Team macht es einfach anders. Die machen da so ein bisschen, ne, gucken mal so, wir haben halt die Tour, da fahren wir mit Tadej und die Rennen, die Tadej sonst noch so fahren will. Da hast du halt auch schon fast eine Sieggarantie und den Rest funktioniert ja halt irgendwie auch. Ne? Also ich meine, wenn sie am Ende die Vuelta nicht gewinnen, sondern Zweiter werden oder Dritter, wie auch immer, und noch ein paar Etappensiege und das Bergtrikot holen, war es ja jetzt auch nicht unerfolgreich für die Mannschaft. Mhm. Ist dann halt nur, wenn man denkt, so okay, eigentlich, wenn du vielleicht dann doch die ganze Mannschaft abstellst, um auf GC Sieg zu fahren und es gab Möglichkeiten oder es gab Situationen im Nachhinein, wo du sagst, ey, da hätte eine Mannschaft auf jeden Fall das umbiegen können. Ja, hast du halt immer noch vielleicht einen Podiumsplatz und 5 Etappensiege oder wie viele sie jetzt auch immer noch holen. Ja, es ist halt aber für mich jetzt auf jeden Fall ziemlich frustrierend, das Ganze anzugucken. Wir sind natürlich auch mit dem Teammanagement da in Kontakt. Wir werden da auch so ein bisschen auf die gleiche Art und Weise so vertröstet. Ja, was soll man machen? Läuft doch auch ganz gut. Wir wollen ja auch Etappensiege. Ja, letztendlich, ne, ist es dann, ich finde es beeindruckend, wie das so innerhalb der Mannschaft toleriert wird, weil also Ich dachte die ganze Zeit so, ey, wenn das in meiner Mannschaft, wo ich jetzt nicht Teamleader oder sonst was, sondern einfach Teil der Mannschaft bin, die da Radrennen fährt, und da wird die ganze Zeit so ein Angewichse passieren, also da wäre ich ja auch unzufrieden.
Ja, warum?
Also ich frage mich, wie das so untereinander ist, die Stimmung.
Stell jetzt mal die Frage. Ayuso würde ich doch nach Hause schicken.
Das sowieso. Also ich würde den mit einem fetten Vermerk nach Hause schicken, weil im Endeffekt, ne, jeder Radprofi unterschreibt ja in Grundsätzen fast den gleichen Vertrag. Und ja, wenn man es so will, ist eine Diktatur. Da steht nämlich drin, Team Orders sind zu befolgen. Andernfalls hast du nämlich einen Teil des Vertrags nicht erfüllt. Und das kann auch Konsequenzen haben. Die scheint er jetzt nicht zu fürchten, offensichtlich. Aber klar, also jetzt mal wieder ein Rollenspiel. Ich bin Teammanager. Der wäre schon die Etappe, als er einfach so gehen lassen hat, ohne noch groß zu helfen, also bevor er den Etappensieg einfährt, hätte ich ihn schon nach Hause geschickt. Also.
Das macht er dann am nächsten Tag nach seinem Etappensieg auch?
Ja.
Auch unten in Berg, also die Etappe, wo, jetzt sind wir in der Vuelta, wo Jonas Vingegaard ganz unten im Berg attackiert, weil der Berg nur in der ersten Hälfte steil ist und in der zweiten nicht und mit alleine ankommt und hat halt Joao Almeida keinen Helfer, der ihm da die Lücke zufahren kann.
Ja, ist schon krass auf jeden Fall, wenn man das
nicht
so...
Nicht mal Pidcock konnte mitfahren, so richtig.
Ne? Irgendwie, also wahrscheinlich so nach außen hin kann das Team das irgendwie alles durch den dann Etappensieg einen Tag spät und was weiß ich was noch erfolgmäßig.
Radsport-Interessierte also, kriegen das doch mit. Also weiß ja jeder, dass das Zirkus ist da jetzt gerade. Das ist, macht einfach keinen guten Eindruck für niemanden in dieser Konstellation, außer für Almeida. Also um den aber hat man halt Mitleid. So. Der ist ja auch. Ja.
Noch geht's ja ganz, läuft ja ganz okay.
Ja.
Ich glaube, den einen Tag hat er auch einfach einen taktischen Fehler gemacht und ist bei seiner Fahrweise geblieben. Aber an dem Berg, glaube ich, gab es eine Möglichkeit, einen Unterschied zu machen. Die hat Bismarck ausgenutzt und danach war der Berg einfach auch nicht mehr schwer genug, um jetzt noch dieses Loch wieder zu schließen. Da hätte er einfach reagieren müssen, weil so wie er danach gefahren ist, hat er eigentlich auch die Beine dazu. Aber er fährt halt immer nach seinem Schema. Ne? Erstmal lass sie erstmal fahren und ich hole sie dann schon wieder ein. Damit fährt er ja auch ganz gut. Dann ist immer schwierig, einen Fahrer da auch irgendwie versuchen oder zu überzeugen, das vielleicht auch mal direkt zu reagieren. Aber ne, ich bin ja schon ganz froh, dass er ab und zu jetzt mal attackiert auch so richtig und nicht immer nur einfach von vorne fährt.
Aber ich meine, jetzt zum Beispiel heute, 3. September, die Etappe neutralisiert wurde, wo dann ja auch quasi Pidcock attackiert, ne? An diesem wirklich sehr kurzen Anstieg, ich glaube anderthalb oder zwei Kilometer war der auch nur lang. Und die Fahrweise von Almeida, er macht sich da auch schon vieles ein bisschen selber kaputt, ne? Also jetzt ist heute, ich weiß nicht, ob jetzt, vielleicht konnte auch nicht, aber du hast oft einfach so das Gefühl, das ist so unnötige Zeit, die er da halt verschenkt und das ist halt schon auch irgendwie schade. Also ich kann den ganzen Ärger verstehen mit Ayuso, aber ich habe auch oft das Gefühl, dass er sich das Leben unnötig schwer macht. Also das ist halt auch mehr, also auch nicht suboptimal ist, wie er da jetzt wirklich
umfährt. Ja, ist halt ziemlich intelligenter Typ und glaube ich, ist schon in der Lage, so in der Situation auch genau auszurechnen, was kann ich jetzt hier machen und was nicht. So, ne, wann komme ich in meinen roten Bereich? Und er fährt da sehr wenig nach Gefühl, ist sehr, sehr analytisch die ganze Zeit, ne? Und das würde ich mir wünschen, dass das manchmal so ein bisschen einfach ausgeschaltet wird. Weil er weiß auch, glaube ich, teilweise gar nicht. Er hat seine Limits noch nie so wirklich mal ausgereizt, sondern ist immer sehr, auch im Training sehr berechnend, sehr kalkuliert alles, sehr on point, muss man auch sagen. Ne? Also da gibt es wirklich wenig, die so im Detail auch so perfektionistisch arbeiten und das auch wirklich durchziehen können. Aber ja, manchmal so ein bisschen mehr mit Herz fahren als mit Kopf, das würde ihm, glaube ich, nicht unbedingt schaden. Ne? Im Gegenteil, vielleicht entdeckt er mal, was eigentlich noch möglich ist. Gerade so im Zeitfahren, muss man sagen, hat er da einfach, glaube ich, hier und da schon mal was liegen lassen, weil er einfach immer nur nach ausgerechneten Zahlen gefahren ist und gar nicht mal so nach Gefühl, ne? Sondern immer, okay, weil er kommt dann ins Ziel und sagt so, ja, ging nur was eigentlich, komisch. So, ja. Dann muss man es mal ab und zu einfach mal auch ein bisschen raushauen.
Nächste Runde Trainingrunde. Gesponsert.
So Leute, haben wir lange nicht mehr gemacht. Lass mal wieder Whoop-Quartett spielen. Alle Whoop-App öffnen. Was habt ihr auf eurem Dashboard eigentlich draufstehen? Ich habe Herzfrequenzvariabilität, Ruhepuls, VO2 Max, Kalorien und Schlafleistung.
Bist du so organisiert? Nee, ich habe auch, also bei meinem Dashboard habe ich Herzfrequenzvariabilität, Schritte, Schlafleistung. Ja gut, und dann natürlich Kalorien, VO2 Max, Stressmonitor, Belastung und Erholung. Stressmonitor, könnt ihr euch vorstellen, ist immer im roten Bereich.
Ich habe ja schon auf meinem Handy-Startbildschirm so ein Widget, wo alle meine Daten drin sind. Deswegen
Ja, ich auch.
Dashboard scroll ich gar nicht erst runter.
Ja. Ja, dann schauen wir mal, wie fit ihr seid.
Ja, die letzte Nacht war Horror. Ja, und ich habe spät trainiert und spät sehr viel gegessen. Also
ich habe auch mehr, weil wir ja gestern Quoms gefahren sind.
Letzte Nacht Ruheherzfrequenz 46. Wie ein alter Mann, ey.
Habe ich auch, Paul.
Wow, mehr als ich. 45 hatte ich.
Naja.
Also warum? Ruheherzfrequenz und VO2 Max, das sind so beide Werte, die mich hier noch am Leben erhalten. Sonst wäre ich, glaube ich, Ruhealter schon älter, als ich eigentlich bin.
Stimmt, ja, das sind ja diese Einflussfaktoren. Was hast du VO2 Max?
52. Und ich bin noch nie 15 Minuten so schnell gelaufen, wie ich kann.
Das habe ich ja mal gemacht, um das einzutarieren. Da kam 64 raus damals. Und es hat sich zweimal von selbst angehoben mittlerweile, ohne dass ich nochmal 15 Minuten gelaufen bin. Weil ich die WUP-KI meinte, meine Trainingsdaten deuten darauf hin. Ich habe viel in höheren Herzfrequenzen trainiert und so weiter. Und ich bin jetzt bei 66 angekommen.
Stark. Stark.
Richtig stark. Paul,
ja,
den wirst du gewinnen.
86.
Oh. Ja, dann wisst ihr jetzt auch mal hier, was ihr für eine VO2 Max braucht, um deutscher Meister Gravel zu werden. Schlafleistung?
Boah, hatte ich 90% letzte Nacht.
Ich habe 88% diese Nacht. Trotz zu viel gegessen, kurz vor dem Einschlafen.
Ja, ich war jetzt eine Woche krank, da war es nicht so gut. Jetzt habe ich 2 Tage richtig nachgeholt, habe ich nämlich 2 Tage 100.
Ich hatte noch nie 100.
Nee.
Letzter Punkt, Herzfrequenzvariabilität, wie sieht's aus? 104 hier.
Das ist heute sogar besser als ich. Da habe ich auch krasse Schwankungen. Ah, ich hatte 118. Ich habe manchmal, wenn ich richtig gut bin, habe ich so 190 fast. So in die Richtung. Und wenn es richtig schlecht ist, auch mal 90. So. Und jetzt so 118 ist so. Mhm.
Ja. Das war jetzt nicht so informativ für euch da draußen. Aber jetzt wisst ihr wenigstens mal, was man da unter anderem so alles mit der WUP-App an sich sieht und wie wir da so drauf sind. Und wer Bock hat, wer Besenwagen hört, weiß es, mit join.woop.com/Besenwagen kann man das Ganze A, kostenlos testen einen Monat lang, B, dann auch, wenn man sich für eine Mitgliedschaft entscheidet, das Ganze noch ein bisschen günstiger angehen. Also kommt rein, kommt in die Besenwagen-Gruppe, da kann man sich auch jeden Tag anschauen, was der deutsche Meister Gravel so für Werte hat. Ja, wo schließen wir an hier? GC Pidcock, vielleicht machen wir da kurz weiter, weil das war die Etappe, wo Jonas attackiert und nur noch Almeida und Pidcock übrig geblieben sind im Hinterherfahren am Ende. Und das erste Mal in der Karriere von Tom Pidcock bei einer Bergankunft, er als Favorit auf Ergebnis gefahren ist und auch Zweiter wird da, sprintet Almeida noch ab im Ziel, also aber die Grundinformation, die man mitnimmt, ist, er ist mit den besten Berg hochgefahren und angekommen, zum ersten Mal eigentlich.
Ja, und muss ich auf jeden Fall noch Eier wachsen lassen?
Laut Almeida. Almeida ein bisschen unter Stress auch, glaube ich, grundsätzlich in der Rundfahrt.
Ja, das ist auch wieder das, was ich eben gerade meine, ich weiß, ich habe manchmal das Gefühl, dass ihm das Team auch nicht gut tut, so, weil es halt so unstrukturiert ist mit so vielen Dingen und auch so viele Sachen und so unvorhersehbar ist, weil so jeder sein eigenes macht, wenn Pogacar nicht gerade da ist. Und aber gut, das wird das Management und er schon am besten wissen, was das Beste ist. Aber Schmerzensgeld hilft natürlich manchmal auch über gewisse Sachen hinweg, eventuell. Aber ja, ich hoffe, das Schmerzgeld passt dann in dem Fall, weil manchmal sieht es wirklich noch Schmerz aus. Aber ja, Pidcock.
Schlecht geht es ihm jetzt nicht, aber auch da hätte er wahrscheinlich auch woanders schon als einzelner Leader von der Mannschaft auch mehr verdienen können. Also es ist wirklich, dass er eigentlich da zufrieden ist. Ne? Also ist gerne in der Mannschaft.
Das kann man gar nicht glauben.
Aber wo ich gerade gesagt habe, so einfach mal austesten, was geht. Ich glaube, das macht Tom Pidcock gerade. Also ich glaube, wenn du ihn vorher gefragt hättest, wirst du da heute Zweiter, dann würde er wahrscheinlich sagen, weiß ich nicht. Man hat es einfach mal probiert. Und der sah jetzt auch nicht so aus, als ob er noch oft auf seinen Radcomputer geguckt hat, als er da beim Almeida am Hinterrad gefahren ist.
Hat auch keine Zeit dazu. Ich glaube, er wäre bei der abgefallen.
Aber ja, so kann es ja auch gehen. Und jetzt ist er in einer ziemlich guten Situation. Also Grand Tour Podium ist jetzt nicht unwahrscheinlich. Ich meine,
aber da muss man jetzt aber
er
schon
muss jetzt schon noch die 3 Wochen konsequent bleiben. Das war ja bis jetzt immer so sein Problem, auch wenn es nicht physisch war. Ganz oft ist er auch vom Kopf her dann, hat er es nicht geschafft. Das hat er selber auch gesagt. Aber jetzt mal so eine Vuelta mit guter Form, da ist, glaube ich, mal so eine Möglichkeit, das mal wirklich 3 Wochen durchzuziehen.
Ja, also muss natürlich auch sagen, dass da, wo er Zweiter wird, wo er Mäder das sagt, dass er sich ein paar Eier wachsen lassen soll in der direkten Besetzung. Das war natürlich auch ein Berg, der ihm entging. Es war jetzt kein klassischer Bergfahrerberg, sondern ja, er wirklich auch so ein schnelles Ding. Jetzt auch nicht klassisch was für ihn, obwohl er jetzt auch sehr leichter Rennfahrer ist, aber da konnte schon viel auch über Windschatten machen. Und Almeida war da schon stärker als er, aber war halt, glaube ich, einfach eher angefickt, dass, dass er nicht die Führung fahren konnte. Also Pidcock, die Almeida gerne gewollt hätte. Aber ja, ich finde auch, wie Pidcock gerade fährt, echt nicht schlecht. Und heute die Etappe, die dann irgendwie gecancelt wurde, wo dann die Zeit 3 Kilometer vom Ziel genommen wurde, da war er halt auch on point. Ne? Also da hat er halt so für sich auch was gesehen halt und gesagt, okay, gut, ich hole jetzt das Maximale hier raus und ist all in gegangen. Und wo selbst dann so ein Vingegaard halt so ein bisschen gezweifelt hat, ob er da jetzt 100% hinterherfährt. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie er sich jetzt über die nächsten Wochen noch schlägt. Ich meine, das Team baut ja auch gut auf, so für die Zukunft. Und ob er da sich wirklich irgendwie ja am Ende noch das bewahrheitet oder ja, das am Ende rauskommt, was man sich auch im Team erhofft, ne? Dass er so ein GC-Leader sein kann. Mhm. Ich habe ja auch mal gesagt, dass er die Tour gewinnen kann. Das glaube ich nicht mehr. der Hoffnungsschimmer ist auch weg oder gestorben. Aber ja, mal schauen.
Ja, das Ding ist ja, für Q365 wäre halt ein Podium bei der Vuelta auch schon crazy. Also ne, das ist ja genau das, was er da halt gerade auch gut leisten kann und was er da auch extrem dankbar angenommen bekommt. Und im Moment ist er auf dem Weg dahin. Mal gucken, wie es dann jetzt noch wird. Das Ding dauert noch eine ganze Weile und da kommen noch ein paar Höhenmeter. Aber ja, also finde ich auch ganz geil, wenn er das da mal freisetzen kann.
Ja.
Aber ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, wie alt Tom Pidcock ist. Was schätzt ihr jetzt mal so aus dem Bauch heraus?
24.
Ich würde 25 sagen.
Ist 26. Ja. Und dachte ich noch so, ja gut, hat er noch Zeit, die Tour zu gewinnen. Da habe ich mal gerade geguckt, der ist auch 26.
Ja gut, aber ja, das ist natürlich. Aber ich würde gerade gerne auch mal kurz über Jasper Philipsen sprechen wollen. Der hat jetzt seinen 15. Grand Tour-Sieg eingefahren und ich weiß nicht, bei der Vuelta, aber ich finde es gerade wirklich, ich habe es vorhin schon gesagt, sehr überraschend, dass er schon 10 Etappen bei der Tour gewonnen hat. 10 ist viel. Also es ist nicht so, dass du durch die Liste gehst und sagst, da sind aber auch 10 Leute, die 10 gewonnen haben, so ungefähr. Gibt es wahrscheinlich 10, aber...
Beeindruckt mich nicht, dass Montag wieder mit jemandem zusammen, der 14 gewonnen hat.
Marcel oder was?
Ja.
Ja, okay, aber Marcel war ja auch einer der größten Sprinter seiner Zeit, ne? Und Jasper Philipsen.
Ja, ist klar, ist auf jeden Fall.
Das ist schon krass. So. Ja. Das ist mir einfach nochmal wieder. Ja. Nur wieder. Du hast
2 Jahre lang 4 Etappen oder so gewonnen, ne? Dann bist du ja schnell bei 10.
Ja, klar, macht man ja so. Das macht man einfach so mit der. Ne? Das
macht man so.
Ja, ja, aber dann geht es ja schnell. Also bist du von 6 auf 10 in einem Jahr.
Ja, das war einfach. Ja, gut, okay, gut. Ich merke schon, das kommt hier nicht so an.
Ja, ich finde bei ihm eher beeindruckend, dass er halt auch wirklich noch mehr drauf hat, ne? Dass er dann da so bei Roubaix auch vorne reinfährt und so weiter. Und ich finde, keine Ahnung, ich finde ihn auch mega spannenden Fahrer. Ist schon.
Ja.
Okay. Manchmal wär's bei Philipsen cool, wenn er nicht mit Mathieu in einem Team wäre, aber es ist für ihn natürlich auch super vorteilhaft, weil Mathieu ja schon jemand ist, der auch gerne Siege von Teamkollegen vorbereitet.
Ja,
also viel hat er ihm auch zu verdanken.
Ich würde auch sagen, das ist, also er hat ihm somit seine größten Siege zu verdanken. auf jeden Fall, genau, Uelta. Wollen wir schon zum Palästina oder zum Palästina-Block? Also kann man mittlerweile schon sagen Block. Weil
der Palästina-Block.
Das waren jetzt ja mehrere Tage schon mehrere Zwischenfälle. Oder die Palästina-Proteste.
Unheimlich viel zu sehen auch in den Fernsehaufnahmen. Also ja. Sobald die in Spanien waren, war wirklich auch an den Bergen schon vor Andorra und so weiter alles gepflastert mit Palästina-Flaggen. Super viele Leute an der Straße. Auch schon öfters gesehen, dass jemand, ja beim Zeitfahren war es ja das erste Mal, dass jemand auf die Straße gelaufen ist und so. Also die Organisation hat da auf jeden Fall gerade richtig zu kämpfen. Und ich habe gestern eine Mail von Adam Hansen von der aus der CPA-Gruppe weitergeleitet bekommen, habe die euch auch geschickt, also das ist jetzt nichts Geheimes, dass eben der Veranstalter, die ASO, der da aber zu kein Recht hat, gerne Team Israel Premier Tech nach Hause schicken würde, um die Proteste zu vermindern. Und das mit, also mit Hilfe der CPA könnte die CPA da aber eine Abstimmung unter den Teams und Fahrern auch durchgeführt hat, eine, ja, nicht repräsentative, was aber da, glaube ich, so zum Outcome hatte, dass, ja, da jetzt aus dem Fahrerpeloton nicht wirklich, ja, die Meinung war, dass man das Team nach Hause schicken sollte. Und ist halt echt ein schwieriges Feld. Wir gucken da auch mit einer besonderen Brille drauf, natürlich. Ich habe eben schon gesagt, so die politische Lage der Welt ist da so ein bisschen anders als die politische deutsche Sicht darauf, also die unserer Regierung. Und ja, ist auch irgendwie natürlich auch verständlich, dass Leute da protestieren. Was nicht verständlich ist, ist, dass die in ein Radrennen reinlaufen. Braucht man, glaube ich, auch nicht drüber diskutieren. Aber gibt halt Gefahren für die Fahrer. Und jetzt ist die Frage, wie bekommt man das hin? Heute hat es halt darin gegipfelt, dass im Zielbereich halt so viele Protestanten waren. Protestierende waren, dass man die Etappe nicht im Ziel beenden konnte und halt 3 Kilometer vorher, wo nichts los war, einfach abgebrochen hat. Ja, ich glaube, genau, wir können uns da jetzt auch nicht positionieren.
Ja, es gab dazu, aber es gibt bis jetzt immer noch kein Ergebnis bei Pro Cycling Stats zumindest. Ich weiß nicht, ob ihr schon was gesehen habt. Also auch eine neue Gesamtwertung quasi. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass im Hintergrund noch diskutiert wird, ob man jetzt da wirklich die Zeit nimmt oder nicht.
Ja, oder gar nicht, ja.
Ja, war ja
Keiner wusste, wo es zu Ende ist auch. Also hat man ja, dann genau. auch gesehen, das Rennen wurde einfach vom Kommissär im Auto beendet, ohne dass jemand wusste, ja. wo
also ich glaube, Fakt ist, dass man da eine Lösung finden muss, die für alle funktioniert. Also nee, für einen Teil wird es nicht funktionieren, offensichtlich. Wie auch immer die Entscheidung ausfällt, weißt du halt nicht, ob die Entscheidung ausreicht, damit die Proteste in der Form, wie sie jetzt gerade stattfinden, nicht mehr stattfinden. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Frage, weil da bin ich auch bei dir. Also Protest muss sein, soll sein, ist auch richtig so. Aber halt quasi die Fahrer unmittelbar zu gefährden, weil man in ein Fahrerfeld mit 50 bis 60 km/h einfach reinläuft mit Flaggen, das ja, da ist einfach auch niemandem mit geholfen so. Weil es einfach zu Personenschaden kommen kann, unmittelbar, der unnötig ist. Ja.
Jo, wir begleiten ja immer mal Fahrer in so einer Grand Tour und ich habe jetzt gerade brandheiß eine Voicemail von Michael Hessmann hier reinbekommen. Die hatte ich vorhin noch nicht. Wir haben noch eine von Ben natürlich. Also ich habe die noch nicht gehört. Lass mal reinhören, weil ich habe ihn auch, ich hatte ihn gefragt, er hatte ja schon in der Folge, als er bei uns war, angeteasert, dass hier das Wismar Devo-Team, in dem er auch war, mit einigen Kandidaten jetzt hier in der Vuelta unterwegs ist, also Freunden von sich von früher. Und die Woche war er schon mal in der Ausreißergruppe mit Archie Ryan und ich glaube, das ist auch ein besonders guter Freund von ihm. Mal gucken, ob er was davon erzählt.
So, wieder Grüße aus dem Bus. Tatsächlich nach der Etappe, weil ich es verpeilt habe, noch rechtzeitig was zu schicken, aber ich habe gehört, die Aufnahme läuft noch. Deswegen, ja, heute sind wir alle nicht ins Ziel gekommen. Ich hoffe, wir dürfen morgen trotzdem starten. Ja, die World ein bisschen überschattet von Protesten. Ja, was soll man da sagen? Es gibt hier verschiedene Meinungen. Der eine sagt, Sport darf nichts mit Politik zu tun haben. Der andere sagt, Sport ist schon inhärent politisch. Ich weiß nicht, ich will da nur sagen, man muss sich nur die Olympischen Spiele anschauen und Staatsdoping gefördertes oder vom staatlich gefördertes Doping, dann kann man sehen, wie unpolitisch Sport ist. Ich glaube, viel mehr muss man dazu gar nicht so sagen. Und ansonsten geht es mir richtig gut. Mal aus persönlicher, sportlicher Sicht, weil es ist natürlich ein bisschen schade, dass man nicht ins Ziel fahren konnte, weil ich war mit Carlos Canal richtig gut dabei. Wir waren dann, als wir die Info bekommen haben, ganz kurz hinter der ersten Gruppe. Aber ja, so ist es. Ansonsten hatte ich eine gute Zeit die letzte Woche. Bei mir wird es jeden Tag besser und besser. Einen Tag habe ich mit Archie Ryan, einem meiner besten Radsportfreunde, oder ich würde sagen sogar so Freunde. Es gibt ja nicht viele Leute, die da für ein Leben übrig bleiben, aber er ist auf jeden Fall einer davon, der auch in den anderthalb Jahren, haben wir fast wöchentlich Kontakt gehabt und auf einmal waren wir in einer Fünfergruppe auf der Flucht und das war ein ganz, ganz, ganz unglaublich schönes Gefühl. Kleiner Gänsehautmoment der letzten Woche. Die 10 Minuten, die ich dachte, dass wir vielleicht zusammen auch ans Ziel kommen, dachte ich noch, naja, also wenn es eine Person gibt, die ich wohl sogar gewinnen lassen würde oder bei der ich mich jedenfalls nicht ärgern würde oder nicht hinterherfahren würde, dann ist es auf jeden Fall er. Ansonsten, ja, muss man natürlich sagen, dass die Proteste auch, also wirklich unabhängig, wie man dazu steht oder nicht, ist es auch irgendwo, ja, furchteinflößend oder das erste Mal, dass ich auf so einer anderen Seite von irgendwie oder ja oder so unmittelbar vom Protest betroffen bin. Na, was heißt betroffen? Würde ich jetzt nicht sagen. Aber es ist, es gibt einem ein mulmiges Gefühl, so aufgewühlte Menschenmassen zu sehen. Also wirklich unabhängig von deren Absichten. Also ja, macht die ganze Welt dann nochmal aufregender, aber wir berichten weiter.
War doch thematisch passend.
Ja.
Mal ein Einblick in die Fahrerseite. Wollen wir direkt mit Ben weitermachen oder habt ihr was zu sagen dazu?
Ja, ich finde es auch sehr gut ausgedrückt. Aber ich, dass du halt eigentlich auch nicht so richtig weißt, was wie passiert, ne? Also, ja,
was auf dich zukommt, ne?
Ja, und das ist schon, ja. Ich verstehe ihn auf jeden Fall, was er sagt. Ja.
Ich habe mich da gerade gefragt, ob es überhaupt, also warum musst du diese Etappe unbedingt durchführen? Ne, das habe ich mich gerade nur gefragt. Warum sagst du nicht, okay, man will, dass ein Team aussteigt, weil man sonst die Sicherheit nicht garantieren kann, dann steigen die nicht aus und man fährt trotzdem. Das finde ich eigentlich krass.
Ja, war das genauso? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Ja, war das genauso so für diese Etappe jetzt so angesagt oder was?
Ja, ja. Also
ja,
also
ich glaube, das war schon, ja, ich weiß nicht, wie man da mit wahrscheinlich auch lokalen Behörden in Kontakt ist. Ne? Ich denke mal, Bilbao war das schon zu erwarten.
Mhm. Aber ja, es ist schon, ja.
Na gut, dann nochmal ein Gruß von unserem Ben von heute Morgen auf dem Weg zum Bus, er war ein bisschen unter Stress.
Hallo in den Besenwagen, ich bin's mal wieder. Heute nur ein kurzer Gruß, ich bin im Stress. Wir fahren jetzt in 10 Minuten ab nach Bilbao, Etappe 11 der Vuelta. Die Hälfte ist rum, haben auf jeden Fall bisher eine ziemlich gute Zeit gehabt. Das Team hat sich gut eingegroovt, wir sind im GC da, wo wir sein wollen. Uns fehlt noch ein bisschen der Erfolg auf den Einzeletappen. Gestern war ich im Breakaway, ungeplant, viel zu viel investiert, um drin zu sitzen. Von daher gar keine Chance gehabt, auf den Etappensieg zu fahren. Hab natürlich noch gekämpft und versucht, aber ich habe es relativ schnell gemerkt. Nach 2 Stunden 50er Schnitt mit 1500 Höhenmetern wusste ich relativ klar und deutlich, wenn du da 20 Mal springst und 20 Mal versuchst, im Breakaway zu sitzen, beziehungsweise versuchst, den anderen zu helfen, im Breakaway zu sein, das war nämlich mein eigentlicher Plan, dann wird es irgendwann nicht mehr reichen am letzten Berg. Aber es war trotzdem geil, hat Bock gemacht. War auch wichtig, dass wir mit Matteo und mir auf jeden Fall zwei Leute drin hatten. Zeigt, dass wir als Team gut zusammenarbeiten und so geht's jetzt weiter. Ich habe nicht so viel Zeit mehr, Leute. Deswegen, wie gesagt, heute nur ein kurzer Gruß. Ich renne jetzt zum Bus. Gleich ist Abfahrt. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Liebe Grüße, wie immer, euer Ben.
Ja, so kennen wir ihn gar nicht, unter Stress zum Bus.
Er hat sich auch nicht gestresst angehört,
Nee,
finde ich.
nee, war auch. Ja, aber geil auch. Ich glaube, er hat gestern noch so ein Trainingspeaks-File auch gepostet, wie hart das war oder dass es irgendwie beste 90 Minuten oder so war oder beste 120 Minuten von ihm war, in Break zu kommen. Also diese Formierung der Spitzengruppe war ja anscheinend, wollte er gar nicht rein.
Beste 120 Minuten ist krass, auf jeden Fall.
Aber war das so oder hat er
Ja,
die einfach.
also das, sie ist ja super spät auch zustande gekommen.
Ja, nee, aber ich dachte, ich habe es eher so verstanden, also die einfach nur gezeigt hat, wie hart es war. Ich weiß nicht, ob das seine besten, aber okay, kann auch gut sein, dass wirklich die besten waren, ne?
Ja, also der, ich glaube, ich meine, ich habe gelesen, ich guck noch mal, dass es 350 Watt waren. Und das sind bei Ben irgendwas zwischen 5,65 und 5,72 Kilo Watt pro Kilo.
Ja.
Für 2 Stunden. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Sah nicht danach aus im Fernsehen auf jeden Fall. Sah aus wie so eine schöne 30-Mann-Spitzengruppe, die da ein bisschen rein raus
Na gut, okay, es war Normalized Power. Ja. Ich hab gerade nochmal geguckt. Normalized Power 351 Watt auf 120 Minuten.
Ja, cool, ja, und ne, 80 Minuten davon war eine Abfahrt.
Ja, sonst sind wir eigentlich, keine Ahnung, wollen wir noch so ein bisschen, haben wir noch Ausblicke?
Nö, nur
Nicht
auf
wirklich.
zwei einsame Wochen, nur mit dir, Basti.
Ja, nächste Woche haben wir ja weibliche Begleitung. Ich hoffe, das klappt. Immer muss man ja dazu sagen, der Termin ist vereinbart, aber Radsportler. Kann auch immer was dazwischen kommen, aber nächste Woche hoffentlich Ricarda Bauernfeind hier bei uns zu Gast.
Genau. Andi, dir viel Spaß im Hundeurlaub.
Ja. Danke.
Ja, danke.
Ja,
Einer wird Spaß
dann
haben.
Ja.
danach gebräunt zurück mit in Ton und Bild.
Der
In Ton
Hund
und
und
Bild gebräunt zurück.
der Hund oder Andi?
Ich hoffe
Beide.
nur, ich hoffe beide
Beide.
die. Dunkelt der noch nach?
Gut, dann Jungs, wir sehen uns.
Genau, wir sehen uns.
Sprichwörtlich. Genau, und euch da draußen eine gute Zeit. Ja. Tschüss.
Ciao. Ciao.